Wer Gott ist, hat direkt was mit unserem Leben zu tun. Wie er sich uns gegenüber verhält, hat direkte Auswirkungen auf uns. Und es verändert uns. Es macht uns glücklich. Und zum Inhalt dieser Predigt ist es ja schon nach dem Text her etwas klar geworden, dass wir heute über die Liebe Gottes miteinander reden wollen. Ich werde nicht den ganzen Abschnitt erklären können, das würde diese Zeit nicht erlauben. Aber einige Sachen aus dem Abschnitt möchte ich jedoch erwähnen. Wir werden uns mit folgenden Fragen befassen. Was ist die Liebe Gottes? Und hier werden wir nur auf eine Sache eingehen, Gottes Wohlwollen uns gegenüber. Und dann die zweite Frage, und die ist sehr, sehr entscheidend. Warum liebt Gott uns? Aus welchem Grund ist das? Und warum ist diese Art und Weise, uns zu lieben, die große Liebe, der beste Weg für uns? Und dann wollen wir kurz, wenn die Zeit erlaubt, noch etwas darüber nachdenken, was für Auswirkungen das auf unser Leben hat. Aber auch wenn wir diese ersten zwei Fragen beantworten, werden wir schon genug Anwendung für uns finden. Und ich hoffe, dass es uns auch in unserem Dienst für den Herrn einfach weiterhilft, uns stärkt, uns ermutigt. Was ist die Liebe Gottes? Wir versuchen das zu verstehen, was man nicht verstehen kann. Es ist, als wollten wir den Ozean in unseren Armen halten oder das Universum umarmen. Es ist unmöglich, keiner kann das verstehen. Doch hoffen wir, dass Gott durch seinen Heiligen Geist uns die Augen etwas öffnet, trotz unserer menschlichen Unvollkommenheit. Liebe ist eine grundlegende Eigenschaft Gottes. Alle echte Liebe ist in Gott geboren und kommt von Gott. Die Liebe Gottes ist in allen anderen Eigenschaften Gottes enthalten. Darum tut Gott alles, was er tut, aus Liebe. Ich glaube, dass wenn die Zeit da ist, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden, nach 1. Korinther 13, 12, wo wir ihn sehen werden, wie er ist, wird es uns offenbar werden, dass Gott in der Verurteilung, der Verdammnis der Sünder genauso viel Liebe gezeigt hat, wie in der Rettung der Erlösten. Gott teilt sich nicht in Teile auf. Auch seine Eigenschaften widersprechen sich nicht, sondern seine Liebe und seine Gerechtigkeit und auch alle anderen Eigenschaften Gottes ergänzen und stärken sich untereinander. Gott ist, wie er ist. Ich bin, der ich bin, sagt er. Ein Gott in drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Eins in der Gemeinschaft mit sich selbst. Liebe ist Gottes Wohlwollen. Wenn du jemanden wirklich liebst, willst du das Beste für ihn. Die Engel sangen in Lukas 2, 14: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das ist die NGÜ. Wir kennen das aus der Luther besser. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es gibt keine Furcht in der Liebe. wie wir gerade in Vers 18 vom 4. Kapitel 1. Johannes gelesen haben. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wenn du weißt, dass jemand dich wirklich liebt, dann hast du keine Angst. Alle wirkliche Angst verschwindet, wenn du weißt, Gott hat dich lieb. Angst kommt, wenn du in den Händen von jemandem bist, der nicht wohlwollende, nicht gute Absichten mit dir hat. Und du bist dir unsicher. Ein kleiner Junge, der sich in einem Geschäft verirrt, das habt ihr bestimmt schon öfter gesehen, erstarrt vor Angst. Mama ist nicht mehr da. Er schaut sich umher und läuft hin und her. Die Gesichter der Menschen sind alle so komisch und auch sogar derer, die freundlich sein wollen. Und wenn der Junge dann seine Mutter sieht, läuft er weinend in ihre Arme, hält sie fest und lässt sie nicht mehr los. Und der Junge hat keine Angst mehr, denn er weiß, seine Mama ist da und sie will nur das Beste für ihn. Mama hat ihn lieb. Perfekte Liebe treibt alle Furcht aus. Wenn eine Mama sieht, wenn er diese Mama sieht, ist die Angst auf einmal weg. Wir sind in eine Welt geboren, in der sehr viel gegen uns schon von vornherein sich eingestellt hat. Sünde, Satan, Unfälle, Krankheiten, der Tod und vieles mehr. In diesem Fall haben wir mehr als genug Grund, um Angst zu haben, um ängstlich zu sein. Viele Bücher wurden darüber geschrieben und werden es immer noch, wie man mit der Angst doch besser umgehen sollte. Und die meisten von ihnen sind nutzlos, nein, sogar schädlich. Die sagen, dass du dich hinsetzen sollst und sagen sollst, es gibt nichts für mich, um Angst zu haben. Es gibt überhaupt keinen Grund für mich, Angst zu haben. Der Wind gehört dir und auch die Sonne. Du erlebst sie ja jeden Tag. Dich aber überfällt Krankheit, Herzinfarkt, Krebs und alles andere. Es ist hier schwachsinnig zu sagen, dass du keine Angst haben sollst. Ein Mann, der auf den Schienen sitzt, kann sich noch wie viel einreden, dass er keine Angst haben soll, wenn er in ein paar Minuten von dieser Stelle wegtransportiert wird in einem Sarg. Das hat keinen Sinn, sich das einzureden. Wenn du ein Sünder bist, der seine Schuld nicht bekennt und von der Sünde nicht lässt, dann ist es recht, dass du Angst hast vor dem Gericht und dass du dich vor Gott fürchtest. Wenn du dich aber Gott hingibst durch Jesus Christus, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und all deine Sünden bezahlt hat, dann bist du frei von der Angst. Denn dir wurde vergeben. Angst verlässt dein Herz. Denn Liebe kommt und füllt dein Herz. Wenn du dich in Gottes Hände legst, verschwindet jegliche Angst. In der Not, in der du dich auch befinden mögest, die Angst verschwindet, weil du dich Gott hingibst. Und Gott achtet darauf, dass all das Gute, was er für dich geplant hat, eines Tages auch eintritt. Auch wenn du es jetzt so schwer überhaupt dir vorstellen kannst, weil du ihm glaubst und dich ihm hingibst, hast du keine Angst und kannst Frieden haben. Und jetzt zur Frage, warum liebt dieser Gott? Warum tut er sich das an? Warum liebt Gott sündige Menschen? Und in vielleicht etwas spezifischer diese Frage, die Antwort ist, weil Gott sich dadurch verherrlicht. Und die Frage würde ich lieber mal so stellen, wie verherrlicht sich Gott in dem, dass du geliebt wirst? Wie geschieht das? Was hat die Liebe Gottes dir gegenüber mit seiner Verherrlichung zu tun? Einer der Gründe, warum diese Frage so relevant in unserer Zeit ist, dass die meisten von uns so von unserer Kultur eingenommen werden. Wir haben so viel davon aufgesaugt, dass wir sogar die Luft, die wir atmen, aus unserer Sicht interpretieren und nicht aus der Sicht Gottes. Wir sind in unseren Gedanken so viel mit uns selbst beschäftigt. Und wenn es um die Liebe Gottes geht, instinktiv denken wir gleich, oh, diese Liebe ist für mich. Und das ist auch gut so, ist auch richtig so. Aber warum denken wir dann als erstes an uns, wenn es um die Liebe Gottes geht? Dass wir Liebe empfangen haben, das ist auch ganz richtig. Du und ich, wir haben sehr viel Liebe von Gott empfangen. Das Wort Gottes ist voll davon. Und doch ist es so, dass jeder Beispiel, den wir in der Bibel sehen, über wie Gott uns so sehr lieb hat, uns im Zusammenhang darauf führt, dass es Gott ist, der Grund dafür ist, nicht ich und du. Das Endresultat der Liebe Gottes bist nicht du und bin auch nicht ich, sondern ist Gott. Die Liebe Gottes ist gottzentriert. Warum liebt Gott? Gott liebt, weil er dadurch sich selbst verherrlicht. Gott ist der Grund seiner Liebe. Gott liebt dich und mich, weil er sich selbst dadurch verherrlicht, sagt er in seinem Wort. Warum haben wir dann so ein komisches Gefühl in unserem Bauch, wenn wir hören, dass Gott uns liebt für seine Verherrlichung? Wir denken, das war ja alles für mich. Einige Beispiele, die uns zeigen, dass Gott uns für seine Verherrlichung liebt, ist, Gott zeigt uns seine Liebe, indem dass er uns vorherbestimmt hat, adoptiert in seine Familie. Epheser 1, Vers 5 bis 6. Von allen Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es auch beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Gott liebte uns in der Ewigkeit, bevor die Welt geschaffen wurde, bevor wir geschaffen wurden. Und er plante uns zu seinen Kindern zu machen, uns zu adoptieren. Diese seine Liebe sollte zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Gott liebte uns, damit wir seine Gnade preisen. Ein wiedergeborenes Kind Gottes liebt es, Gott für seine Gnade zu preisen, ihn zu ehren. Ein Mensch, der sich nur Christ nennt, der in diese Gemeinschaft der Kirche oder der Gemeinde kommt, um eine schöne Zeit zu haben, der liebt nur alles Gute, was Gott ihm geben kann, Aber Gott selber liebt er nicht wirklich. Gott zeigt uns seine Liebe in der Schöpfung. Und wir werden das noch in ganz vielen Hinsichten sehen. Und wenn wir Römer 1 lesen, und das möchte ich hier mit einschieben, ich glaube Vers 25, das ist ein ganz ausschlaggebender Vers, der da sagt, dass die Menschen die geschaffenen Sachen liebten und nicht den Schöpfer. Nicht den Schöpfer, der für immer gepriesen werden soll. Und deshalb, weil sie Gott nicht liebten, sondern ihre Augen auf all die anderen Sachen hatten in ihrer Welt, die können schön sein, die können sich fromm anhören, das ist alles nicht gut genug. Deshalb hat Gott sie weiter und weiter in ihrer Sünde fallen lassen. Ob wir Gott lieben, ist auch der Grund, wie wir ihm dienen. Was wir tun, wenn wir das nur aus, weil wir jetzt so sind und das so müssen, machen, dann ist das ein ganz schwerer Beweggrund. Die Liebe Christi, sie treibt uns. Und sie ist auch der Grund dafür, dass wir uns verändern und dass Gott dadurch verherrlicht wird. Nochmal zurück zur Schöpfung. Jesaja 43, Vers 6 und 7. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bringe her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wenn Gott dich nicht geschaffen hätte, würdest du seine Liebe nie erfahren. Gott schuf dich, damit du ihn verherrlichst, damit du dich seiner für immer erfreust. Und dass Gott dadurch die Ehre bekommt. Gott zeigt uns, wie sehr er uns liebt, indem, dass er den Erlöser sandte. Und ich möchte gerne zurück auf Lukas 2, von Vers 10 bis 14, jetzt in der Luther-Übersetzung. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir bekommen den Erlöser. Er bekommt die Ehre. Wir bekommen die gute Nachricht und große Freude. Gott bekommt die Anbetung. Gott zeigt uns seine Liebe, als Christus für uns starb. 2. Korinther 5, 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Und es ist darum, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Liebe Christi, sie kontrolliert uns. Sie hält uns, sie bewegt uns, sie nötigt uns. Wie zeigte sie sich? Indem er für uns starb und uns unser ungläubiges Ich mit in Christus auch starb. Nun lebt unser neues, gläubiges Ich in Christus. In Vers 15 zeigt Jesus uns das Ziel all dieser Liebe für uns, damit wir ihn ihm leben. Es bedeutet, dass wir seinen Namen erhöhen, dass wir ihn ehren. Das will Gott mit seiner Liebe zu uns bewirken, dass wir ihn verherrlichen. So beteten die Gläubigen seit langer Zeit, Psalm 79, Vers 9. Hilf uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehren willen. Rette uns und vergib uns unsere Sünden, um deines Namens willen. Wiedergeborene Menschen beten so. Sie sehen ihre Erlösung als Gabe, die sie nicht verdient haben, sondern weil Gott so gut zu ihnen ist. Sie wollen Gott dafür ehren und ihn verherrlichen. Gott zeigt uns seine Liebe in dem, dass er uns geistlich tote Menschen lebendig gemacht hat. Epheser 2, 4 bis 7. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überschwänglich groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wenn er sagt, aus Gnaden seid ihr erlöst, Vers 5, erinnern wir uns daran, dass diese Gnade, die auch die Gnade ist aus Epheser 1, Vers 6, die wir vorher gelesen haben, wo er uns vorherbestimmt hat, diese Gnade zu preisen, weil wir erwählt wurden. Das alles zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade soll das beitragen. Was macht diese Gnade hier? Paulus erklärt uns und sagt, es ist Gottes große Liebe, indem wir lebendig gemacht wurden, die wir tot waren. Vers 4 und 5, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Paulus sagt, der Grund, warum ihr, die ihr geistlich tot, ungläubig und in Rebellion wart, lebendig gemacht wurdet, ist, weil Gott so eine große Liebe zu euch hatte. Nicht irgendeine Liebe. Das Interessante ist, man hat mir gesagt, ich müsste das auch nochmal nachschauen, dass das wohl der einzige Platz ist, in dem der Begriff große Liebe gebraucht wird in der Bibel. Und das ist eine ganz besondere Liebe. Eine ganz spezielle Liebe, die ihn dazu bewegt hat, dich zu erwählen als ein Kind und dich lebendig zu machen. Dann sagt er, ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Dieses Werk der Gnade ist, dass du lebst. Wie überschwänglich groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Christus erwiesen hat. Und zum letzten Punkt, Gott zeigt uns seine Liebe in der Art, wie Jesus für uns betet. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Jesus betet nicht für die Welt. Er sagt in Johannes 17, Vers 9, dass er für seine Kinder betet. für seine Schafe, für seine Kinder. Er liebt uns bis ans Ende, Johannes 13, Vers 1, bis er am Kreuz starb. Das war diese Zeit vor der Kreuzigung. Und worum bittet er? Er bittet, dass wir da sind, wo er ist, dass wir mit ihm sind. Warum? Weil er uns braucht? Nein. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Er liebt uns, indem er den Vater bittet, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Unser Erlöser Jesus Christus, nicht wir selbst, ist der Grund unserer Freude und wird das auch in alle Ewigkeit sein. Nicht, dass wir jetzt im Himmel zusammen sind und endlich mal Freude, keine Krankheiten, kein Elend haben, sondern unsere Ausrichtung wird auf Gott sein, auf Jesus. Darum erinnert uns Gott, dass er uns zu seiner Ehre liebt. Und warum sagt er uns in seiner Liebe, dass dieser Weg, diese Art und Weise, ihn zu ehren, der beste Weg ist? Die Antwort ist, uns auf so eine Art und Weise zu lieben, dass Gott dadurch verherrlicht wird, ist größere Liebe als Liebe, die nur uns im Rampenlicht, uns als Endresultat darstellt. Der Grund dafür ist, dass das Ego eines Menschen nie mit sich selbst zufrieden ist, weil es für Gott geschaffen ist. Es ist dafür geschaffen, Gott zu verherrlichen. Du und ich sind nicht dafür geschaffen, um Liebe zu empfangen und zu empfangen und zu empfangen als das Endresultat, sondern wir sind dafür geschaffen, Gott zu verherrlichen. Gott hat dich unendlich lieb. Er sandte seinen Sohn zu sterben, damit du ihn hast und er dich hast. Damit ihr einander habt. Er wird es nicht zulassen, dass du als wiedergeborenes Kind dich mit deinen fröhlichen Gedanken zur Ruhe setzt und nur noch an dich selbst denkst. Er wird es nicht zulassen, dass du dich verherrlichst, wenn doch Gott, dein Schöpfer, derjenige ist, dem alle Ehre gebührt. Freue dich daran. Nimm es zu Herzen und sei gestärkt darin. Sei herausgefordert in deinem Dienst. Du bist bei Gott geliebt. Du bist wertvoll für Gott. Und das größte Geschenk, das Gott für dich hat, ist, dass dein Wert nicht zu deinem Gott wird. Ich sage es nochmal, das größte Geschenk, das Gott für dich hat, ist, dass dein Wert nicht zu deinem Gott wird. Gott will dein Gott sein. Gott alleine, für immer. Und das ist unendliche Liebe. Lass uns ihn dafür danken. Lass uns ihn anbeten, dass der das so möglich gemacht hat. Komm, wir stehen auf dazu als Gemeinde. Jesus, danke, dass du dich uns offenbart hast und uns immer mehr zeigst von dir und dass du uns zeigst, wie wir doch unsere Augen von uns auf dich immer wieder setzen, dass wir aus dir leben und aus dir alles haben. Danke, dass du uns zu so glücklichen Menschen gemacht hast. Und unser Glück, Herr Jesus, und das wollen wir heute wieder bezeugen, unser Glück ist nicht in uns, auch nicht in all dem Guten, was uns widerfährt, auch von dir, sondern unsere Freude bist du, Herr. Und Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass viele dieser Sachen, die wir heute nicht verstehen, wir eines Tages bei dir sehen werden. Wir deine Herrlichkeit sehen werden und mehr von dir erfahren. Danke, dass das von vornherein dein Plan war. Und danke, dass du das alles in deiner Kontrolle hast und führst. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, heute, wenn wir in Leid sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir unsere Augen auf dich heben und dass wir zu dir schauen und ausharren, bis wir dich für alle Ewigkeit sehen. Danke, dass das bei dir möglich ist. Danke, dass du uns die Kraft dazu gibst. Danke, dass du unser Gott bist, der alles über uns weiß, aber nicht nur das, sondern du fühlst mit uns und kennst uns und willst, dass wir dich mehr erkennen, dich mehr lieben und aus dir leben. Danke, Jesus. Danke für dich selbst. Im Namen Jesu. Amen.